Still, I've got no love song. Still, I've got no love song. Still, I've got no love song for you. I can sing about a weather or a book that I have read, or things that should be better in the future that lies ahead. I've got a tune for every day of the week, not just the weekends. Can make up a verse for every stranger that I find in my DMs. And now I'm sorry that I couldn't write you a love song when I should have had. Was it the sign or was it my mistake? I was afraid of the love that you gave. Still, I've got no love song. Still, I've got no love song. Still, I've got no love song for you.
Hallo zusammen, das, was ihr gerade gehört habt, ist ein Musikstück, welches vom Student und Musiker Kevin Guerreiro diesen Winter kreiert worden ist. Ich begrüße Kevin ganz herzlich zum Interview und freue mich, dass er da ist. Merci fürs Kommen, Kevin.
Ja, danke vielmals für die Einladung.
Sehr gerne. Der Kevin studiert Erziehungswissenschaften im Master an der UZH und macht nebenbei Musik. Für seine Leidenschaft Musik hat er sich diszipliniert engagiert, sodass er sie sogar zu einem Nebenjob machen konnte. Darum haben seine Tage aber im vergangenen Herbstsemester auch immer sehr streng ausgesehen. Tagsüber hat der Kevin Vorlesungen in seinem Studium besucht oder selber ein Tutorat für Bachelorstudierende gehalten. Zudem hat er am Lehrstuhl für Gymnasial- und Wirtschaftspädagogik studiert und an Forschungsprojekten an der PHFHNW mitgewirkt. Aber das ist noch nicht alles, auch wenn es schon nach einem ganz grossen Stundenplan tönt. Der Kevin ist als Solist in der Operette in Art auftreten. Außerdem war er auch ehrenamtlich im Vorstand im Verein Offene Jugendtreff Küsnach, ein Verein mit dem Leistungsauftrag für Jugendarbeit. Und er hat das Vizepräsidium im Männergesang Küsnacht inne. Aber am Abend legt er sich nicht etwa auf die Couch zum Entspannen, sondern er ist jedes Mal noch ins Tonstudio gegangen, um sein neuestes Projekt fertigzustellen. Seine Extended Play, das ist seine erste Extended Play, In My Movie, hat er nach dem strengen Semester Mitte Februar veröffentlicht. Eine Extended Play enthält meistens etwa 4 bis 5 Songs und ist somit länger als eine Single, weil sie nur 1 bis 2 Lieder von einem Künstler enthalten. Eine EP hat somit auch ein bisschen weniger Songs als bei einem Album, aber das heisst eben nicht, dass es weniger zeitaufwendig wäre. Im Gegenteil. Die Musiker probieren bei einer EP in der Regel verschiedene Genres aus und experimentieren mit ihrem Stil. Das aus dem Grund, dass eine EP auch aufgrund ihrer Länge und eben Vielfältigkeit als Visitenkarte für einen Musiker gelten kann. Kevin, magst du uns kurz etwas allgemein zu deiner EP In My Movie erzählen? Was hast du zum Beispiel für eine Vision gehabt bei der Kreation? Hat es eine Message, ein Thema? Was ist es für ein Musikgenre und so weiter?
Ja, wie du schon abgemerkt hast, ein Extended Play ist eine gute Visitenkarte, aber auch quasi ein gutes Projekt, wo man sich mehr kann musikalisch ausprobieren mit verschiedenen Stilen oder halt einfach kann, ja, ein bisschen abschätzen, was man eigentlich musikalisch so kann Neues ausprobieren. Bei der EP war es eigentlich so, dass ich jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, am 1. Juni 2022, habe ich Swedish Dream veröffentlicht. Und so ein Lied ist halt einfach nicht so genug, um die Vielseitigkeit von einem Musiker zu zeigen oder auch mal das, was ich musikalisch machen will. Und eigentlich hat es auch einfach einen pragmatischen Grund oder finanziellen Grund, dass es einfach nur eine EP ist, weil es halt einfach von den Finanzen her halt einfach günstiger ist, als das ganze Album zu produzieren. Und darum habe ich mich eigentlich auf die EP, die verkürzte EP, begrenzt. Es sind 3 Lieder drauf. Mhm. Obwohl man eben, wie du gesagt hast, 4 bis 5 Lieder drauf tun. Es sind aber 4 bis 5 sehr unterschiedliche Lieder drauf. Ja, also.
Ja, am besten sagst du doch gerade schnell die Titel der Lieder und gibst so ganz einen kurzen Anriss, um was es in den Liedern geht? Oder vielleicht, wenn sie sich ihren Musikstil unterscheidet, wie so ein bisschen klingt und wieso?
Genau, normalerweise, wenn ich als Musiker auftrete, ist es einfach mit der Gitarre und mit dem Mikrofon, quasi mit dem Gesang so. Darum habe ich mit In My Movie, quasi das eine Lied von der EP, habe ich so eine Art Klavierballade drin, was eigentlich nicht so typisch ist so für das, was ich bis jetzt gemacht habe. Dann an zweiter Stelle ist How a Heartbreak Feels. Da geht es nicht quasi um einen Heartbreak selber, sondern halt einfach nach der Erfahrung von einem Heartbreak quasi mit Bindungsängst oder Verlustängst umzugehen. Das ist zum Beispiel ein rein akustisches Lied, also akustische Gitarre ist sehr im Vordergrund. Und dann am Schluss noch das No Love Song For You, wo ein bisschen mehr catchy ist, das haben wir ja am Anfang der Einleitung gehört, ist ein Lied, wo hat sich auch gefragt, was in der vergangenen Beziehung hätte anders sein können und wieso es nicht zu einem Liebeslied in dem Sinn gekommen ist. Ja. Es sind eigentlich alle drei Lieder handeln eigentlich um Liebe im Alltag oder sind aber quasi mehrheitlich Heartbreak-Songs. So.
Mhm. Also du hast so quasi sich so ein bisschen auf das Thema Heartbreak spezialisiert, aber dennoch hast du ja ganz viele unterschiedliche Gedanken hinter den einzelnen Liedern. Und du hast ja auch gesagt, du hast dich musikalisch ein bisschen ausprobiert, also eben mit den Klavierballaden. Also ja, auch da haben wir ein bisschen eine Varietät schon mit drei Songs. Mhm. Merci für das. Also, wie ihr gehört habt, steckt also unglaublich viel Arbeit, Leidenschaft und eben auch Zeit in einem solchen Projekt. Ich habe es vorher schon angerissen. Der Kevin hat auch sonst nebenbei extrem viel zu tun. Heute möchte ich mich eben darum mit dem Kevin nebst seiner EP über das Thema Zeitmanagement unterhalten. Es ist sehr inspirierend, dass er neben dem Studium so viel Energie in das Projekt gesteckt hat. Und ich bin gespannt darauf, wie er das gemeistert hat. Die Sendung richtet sich also nicht nur an Leute wie Kevin und mich, weil ich versuche, neben dem Studium auch selbstständig künstlerisch tätig zu sein, sondern ich würde sagen generell an alle Studenten, die ihr Zeitmanagement verbessern wollen oder zumindest eine Inspiration dazu erlangen wollen. So viel zum Thema, zu der nachfolgenden Sendung. Dann würden wir auch gerade schon mit der erste Frage starten, und zwar, Kevin, du beschreibst dich als eine Person, die selber, man könnte es jetzt nicht meinen, nach dieser Einführung, nicht an einem festen Zeitmanagement-System folgt, sondern du beschreibst dich als eine Person, die versucht, alles unter den Hut zu bringen, also eher so ein bisschen auf Englisch jetzt flexibel sein. Was ist an dieser Methode für dich attraktiver als an einer strikten Zeitmanagement-Methode?
ganz grundsätzlich, glaube ich, jemand, der eben ein gutes Zeitmanagement hat, würde sich eigentlich nicht so viel aufhalsen, wie ich mir das jetzt gemacht habe. Das ist eigentlich nicht so ein gutes Beispiel für Zeitmanagement, weil man halt einfach zu viele Sachen will in kurzer Zeit machen. Halt einfach vielleicht auch aus Angst, dass man irgendwie in etwas verpasst oder irgendwo, es gibt so viele schöne und coole Projekte, wo man kann mitwirken kann und halt einfach die Zeit dazu fällt. Und dann will man irgendwie alles gleichzeitig machen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich jetzt habe. Zu der Frage wegen der strikten Methode. Ich glaube, so, wo ich mich dagegen wehre, ist vor allem halt einfach so das durchtaktete, zeitlich festgelegt, ich mache das, dann, das und das und das. Quasi in chronologischer Abfolge und mit To-Do-Listen Tag für Tag. Das ist nicht so mein Ding, weil ich finde, also, meine Erfahrung mit To-Do-Listen ist einfach, dass ich mehr enttäuscht bin von dem, was ich nicht geschafft habe, als von dem, was ich überhaupt angepackt habe. Und darum, meine Abwehrhaltung ist vermutlich gegenüber der strikten Zeitmanagementplanung immer gegenüber dieser rigiden Planung. So. Ich bin natürlich dafür, oder ich würde an immer quasi ans Herz legen, immer in 3, 4, 5 Monaten voraus zu planen, wenn nicht schon ein ganzes Jahr immer. Also ich nehme immer lange Zeit, um quasi eine Jahresplanung zu machen, um etwas zu wissen. Dann habe ich Zeit für das Projekt, dann habe ich mehr Zeit für das und quasi nehme alles häppchenweise, was dann kommt. Das erlaubt aber auch, quasi, wenn man das nicht zu strikt tut, planen, dass man unvorhergesehene Events oder Stimmungen, wenn du mal einfach nicht funktionierst und es nicht schaffst, dass du in dem Sinn immer weißt, du kannst immer flexibel sein und du bist nicht in dem Sinn am Plan hinten, nach am Laufen, sondern du bist immer noch quasi Herr über die Lage. Ja, es ist so, wie ich es mir würde erklären zwischen so einer rigiden Planung und flexiblen.
Ja, danke sehr für den Einblick. Du hast ja gesagt, du machst eine Jahresplanung oder zumindest 4 bis 5 Monate Planung im Voraus. Das erlaubt es einem ja, wie du selber schon gesagt hast, flexibel zu sein, weil man eben einfach so Blöcke hat. Wie sieht das bei dir so ungefähr aus? Also, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das zum Beispiel in einem Kalender, wo du dann grob Projekte einträgst oder tust du dir das irgendwie visualisieren auf andere Art? Oder wie machst du das so auch, dass du quasi kannst daraus herauslesen, da würde jetzt zum Beispiel im Oktober noch ein kleines Projekt reingehen? Wie kann ich mir das so vorstellen?
Ich habe immer so ein kleines Bild oder gewisse Anhaltspunkte im Kopf, wo ich weiss, was terminlich so abläuft. Aber ich schreibe eigentlich alles penibel immer in eine Online-Agenda ein, so dass ich wirklich nichts verpasse und dann auch immer die Erinnerungen rechtzeitig bekomme, wenn was ist. Und das hat einen Vorteil, ich kann es mir aufschreiben und dann wegstecken. Auch emotional. So. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel ich weiß schon länger, dass ich eine Hochzeit hätte Ende Mai und das kurz vor der Prüfung ist, oder, dann ist für mich emotional ist Prüfung wie im Vordergrund. Und dann weiss ich habe die Hochzeit dann angenommen, weil ich weiss, ich habe dann noch Spaß in diesen Tagen nach der Prüfung, um die aufzuholen, zum Beispiel. Sonst hätte ich zum Beispiel diese Hochzeit nicht gerade dann aufgenommen. Oder dann hätte ich halt einfach anders müssen arbeiten, vielleicht, dass ich gleichzeitig zur Prüfungsvorbereitung auch noch die Hochzeit vorbereite. Aber das ist wie, ich nehme alles häppchenweise. Und die Planung, quasi, die Planung ist halt einfach halbe Miete. Oder dass ich kann mich wie auf das verlassen, dass ich das, was ich mir jetzt zumute, bei der Planung, auf das kann ich mich in der Zukunft verlassen, dass das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob man da...
Also ich denke, du willst sicher damit ausdrücken, dass es ein System ist, das für dich funktioniert. Und ich denke, mit dem Beispiel von der Prüfung und der Hochzeit willst du sicher ausdrücken, dass dir so ein bisschen entweder visuell, also jetzt im Kalender quasi durch Markierungen klar ist, ich muss bis dann und dann lernen. Aber ich habe dann zum Beispiel, also nehmen wir an, bis zum 18. Mai musst du lernen und dann hast du am 19. Prüfung und zum Beispiel am 25. hast du Hochzeit und dann siehst du, da kann ich mich quasi noch 5 Tage darauf vorbereiten. Also habe ich das so richtig verstanden.
Genau. Und es geht halt auch mit der Priorisierung quasi über, also dass man lernt, gerade von Anfang an schon zu priorisieren, was ist jetzt wichtiger. Und dass man sich dessen bewusst ist, für was man sich tut, quasi entscheiden. Weil ich glaube, wenn man ganz viele Sachen nebenbei hat am Laufen und alle Sachen gleich gut versucht zu machen, dann läuft halt einfach die Gefahr, dass es dann bei keinem Projekt gut läuft, weil man es überall will, perfekt machen will. Und dass man irgendwie die Flexibilität hat auch etwas damit zu tun, dass man wie damit klarkommt, dass man nicht überall Höchstleistung zeigen kann, aber sicher gute Leistung. So. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt im letzten Jahr habe müssen, irgendwie einfach lernen, dass es ist okay, wenn ich jetzt nicht nur 6 quasi schreibe und dass es 5 genauso okay ist, weil ich nebenbei die Projekte am Laufen habe. Das heisst, es geht auch mit der aber Priorisierung ist das, was ich würde, definitiv auch in die Planung hinein, oder?
Mhm. Genau, da habe ich zwei Inputs. Also erstens finde ich einen super Punkt. Ich finde, das ist generell für alle Studenten ganz, ganz wichtig. Also ob jetzt Selbstständigkeit nach dem Studium oder nicht. Weil das Studium ist in meinen Augen generell so aufgebaut in allen Fächern, dass man immer noch mehr machen könnte und dass Perfektion unglaublich viel Aufwand braucht. Und darum muss man halt eigentlich in jedem Punkt Abstrich machen, damit man eben, wie du es gesagt hast, überall gut ist. Man ist dann vielleicht nicht überall perfekt, aber man ist dafür auch nicht überall genügend oder gar ungenügend. Und letzten Endes ist es genau das, was eigentlich wichtig ist und auch später zum Beispiel bei der Arbeit ein häufig angewendetes Prinzip ist. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Also auch aus meiner eigenen Studienerfahrung kann ich jedem eigentlich die Gedanken nur ans Herz legen. Und zweitens wollte ich fragen, was machst du, wenn viele Sachen parallel laufen, die alle eine wichtige Priorität haben? Also ich denke jetzt da zum Beispiel zum einen an das Studium und eine Prüfung. Das ist ja prioritär, weil man will ja die Prüfungen eigentlich alle möglichst im ersten Versuch bestehen. Und zweitens, wenn du zum Beispiel an einem Forschungsprojekt mitschaffst, dann bist ja du quasi nicht der Einzige in der Gruppe. Du musst dich also quasi an Deadlines halten, die von außen dir angegeben werden. Und das, ich würde jetzt so aus meiner Sicht so mal prioritär gleich einstufen. Genau, was machst du, wenn zu einem gewissen Zeitpunkt ganz viele so wichtige Prioritäten nebeneinander herlaufen? Weil das Studium kannst du ja zum Beispiel kannst ja eine Prüfung nicht einfach absagen. Bei einer Hochzeit würde das vielleicht noch eher funktionieren. Auch da nicht ganz einfach.
Vor allem nicht so kurzfristig. Ja. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich habe noch nie eine Hochzeit abgesagt. Aber ich habe auch schon mal am Morgen von dem Tag selber erfahren, dass mich angefragt haben für eine Hochzeit, die am Nachmittag stattfindet.
Ui, ja.
Und lustigerweise habe ich dann gerade auch die und zwei von drei Lieder auch im Repertoire gehabt. Dann hat das super funktioniert.
Mhm.
So als Ablöse, dass ich so kurzfristig einspringe für eine Hochzeit. Lustigerweise gibt es etwas, was passiert, wenn ganz viele Sachen parallel laufen. Und zwar, da richtet sich einfach so ein Fokus ein und dann ist man wie da haben wir wie einen Blick für was ist jetzt das Wichtigste.
Mhm.
So, und lustigerweise komme ich dann wie so wirklich
meinst du vielleicht Flow?
Ja, in einen Flow. Und, und so das beschäftigt, man hat gar nicht viel darüber nach, Zeit, um darüber nachzudenken, wie macht man es jetzt, sondern man muss es gemacht haben. Und das kann natürlich auch helfen. Ich glaube, Ähnliches erleben ganz viele Studierende, wenn es gegen Abgabetermin von einer Arbeit geht und so weiter und so fort, dann sind quasi die Bedürfnisse, gehen baden und so weiter, die werden irgendwann mal, je näher der Abgabetermin kommt, halt einfach weniger wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, was passiert, wenn ich merke, hey, das kommen jetzt ganz viele Sachen zusammen, dann funktioniert man relativ gut in so einem Moment. Das Problem ist halt nachher, ich glaube nicht, dass es gesund ist, so etwas auf Tour zu haben. Dass man es auch immer zu diesem Moment kommen lässt. Erstens das, weil man weiss zum Beispiel, wann ist jetzt die Prüfungsphase. Ich weiss, wenn steht halt mehr musikalisch an und so weiter. Und dann versuche ich natürlich, das nicht so zu planen, dass es um die gleiche Zeit kommt. Das ist das, was ich gemeint habe mit dem sorgfältig planen. Oder? Ja, und nach dem Flow oder nachdem so ein Höhepunkt erreicht worden ist, erlebe ich zum Beispiel einen Tiefpunkt, wenn dann alles so wie vorbei ist oder der Stress löst sich auf. Und ich merke, dass das vorher nicht gut ist, weil es mir nachher eher schlechter geht. Also, die Erfahrung, die ich zum Beispiel letztes Jahr gemacht habe, ich habe symbolisch meine Singles, Videostream, Debütsingle, habe ich am 1. Juni veröffentlicht, am Tag, wo ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe. Einfach symbolisch, weil ich mir auch sagen, hey, du schließt jetzt deinen Bachelor in Erziehungswissenschaften ab und hast aber immer noch nebenbei ein Projekt, wo für dich genauso gleich viel Bedeutung hat und wo du genauso viel Zeit investierst wie fürs Studium und beides versuchst gut zu machen. Und nach dem 1. Juni, 2. 3. dann so ein Loch zu spüren, halt, wo vielleicht jetzt auch mit dem zu, dass man halt mit diesen Sachen, Projekten, wo man sich aufhalten tut oder wo man sich engagiert hat, auch sehr viel sinnstiftend sind. Oder? Und dann ist man genau eben im Flow, man ist in der Maschinerie und funktioniert und erfüllt quasi seinen Sinn. Und dass das noch quasi wie ein Tief kann geben kann. Und da ist für mich, glaube ich, ein Zeichen, dass es vielleicht too much ist. Dass man solche Momente wie sollte vermeiden und eben versuchen, den Stress oder den Druck zu verteilen. Und natürlich geht das nicht immer im Alltag auf. Wie du gesagt hast, wenn man wirklich muss Arbeitskolleginnen einen Auftrag erledigen, wenn man muss abliefern in dem Sinn.
Ja, ich habe eben generell so ein bisschen das Gefühl, es gibt so die typischen Deadlines, die halt für Verein gelten, für Forschungsprojekte, Masterarbeiten etc. Und die sind, ich glaube, die treffen sich vor allem immer Ende Jahr und eben zum Beispiel Mitte Jahr. Und das ist eigentlich der Kernpunkt gewesen von meiner Frage. Ich fürchte, dass es generell immer so Zeiten geben wird. Aber ich finde es sehr gut, dass du darauf hinweist, dass es eben nicht gesund ist. Weil ich denke, für ein gutes Zeitmanagement für Studenten muss man eigentlich zu jeder Zeit im Hinterkopf behalten, dass es einfach nicht darf zu viel werden. Ich denke, dass der Fokus, von dem du geredet hast, oder der Flow, oder vielleicht auch die Scheuklappe, wo man einfach nur aufs Projekt fokussiert ist, zwar schon schön ist, also vielleicht zum Weilen auch ein bisschen berauschend, aber gleichzeitig zieht er einfach unheimlich viel Energie. Genau. Also in dem Fall funktioniert quasi das System mit der Jahresplanung gut, weil du immer gut kannst einschätzen, an Prüfung nimmt man zum Beispiel so viel Zeit und Stress und da kann ich jetzt zum Beispiel nicht noch zwei Hochzeiten annehmen und zum Beispiel, ich wollte jetzt noch an meinem eigenen Projekt wieder vorwärts arbeiten und würde die jetzt immer so schieben. Ja, da wollte ich eben gerade noch auch darauf zurückkommen. Gibt es denn Phasen, wo du musst bei deinem Projekt zurückstecken, also weisst wirklich deutlich, dass es immer wieder Schwankungen gibt und dass du mal zum Beispiel nur eine Stunde am Abend Zeit hast oder eine halbe, das meine ich nicht, sondern wirklich, dass du musst vielleicht auch mal für einen Monat oder zwei pausieren. Oder, also gibt es das? Und falls ja, findest du das gut, dass das dazukommt? Oder stört dich das?
Ich plane es jetzt eigentlich für den nächsten Herbst, dass ich im Studium reduziere.
Ja.
Weil 50% arbeiten, 25 Credits im Semester und dann noch das ganze Musikbusiness nebenan ist ein bisschen viel. Und was ich vorher auch gemeint habe, ist, dass die Qualität zum Teil auch kann leiden ist, dass ich glaube ich auch mir selber noch mehr Zeit für die Musik gönnen wollte, als ich kann bis jetzt so. Und das ist jetzt eine Überlegung, wieso ich jetzt im nächsten Semester im Studium reduziere. So.
Ja.
Muss man die Frage nehmen.
Genau. Also weißt du, ich denke, du gehst so ein bisschen in die andere Richtung, weil meine Frage hat sich so darum gedreht, ob du zum Beispiel hättest müssen mit deiner selbstständigen Tätigkeit, also jetzt nicht mit dem Nebenjob oder dem Studium pausieren, sondern mit der selbstständigen Tätigkeit, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man sehr viel zu tun hat mit Deadlines, die man von außen hat, eben vom Institut oder von Forschungsprojekten oder von Verein, dann ist man sehr schnell versucht, dass man sagt, ja gut, bei der Selbstständigkeit, das ist, bin nur ich, der muss quasi vor mir selber gerade stehen. Das kann ich auch mal sein lassen. Und ob es halt so häufiger Momente gegeben hat, wo du gesagt hast, ich habe so viel zu tun, ich tue jetzt quasi nicht mehr an meinem eigenen Projekt arbeiten, sondern zuerst mal fürs Studium und zuerst mal alle anderen abschaffen. Und dann muss ich quasi zum Beispiel auch ein, zwei Monate mal bei meinen Projekten pausieren.
Mhm. Also so etwas hat es eigentlich noch nie gegeben. Mhm. So. Und ich glaube auch nicht, dass mir das auch gut tun würde, wenn ich sage, ich mache jetzt gar nichts am Arbeiten. Weil für mich ist zum Beispiel Musik nicht das Arbeiten. Es ist halt einfach zeitintensiv, aber es fühlt sich nicht an wie ein Arbeiten. Mhm. Also ich kann den ganzen Tag im Studio sein und ich merke erst am Schluss des Tages, dass ich eigentlich noch gar keinen Mittag hatte. Und das ist so für, etwas, das wollte ich jetzt wie nicht vermissen. Also auch mhm. in der Prüfungsphase, vor allem wenn ich daheim lerne, dann ist es wirklich, ich bin eine Stunde am Tisch, am Pult am Lernen und dann greife ich zu der Gitarre und tue ihnen etwas singen, etwas spielen auf der Gitarre für 10 Minuten und dann gehe ich wieder zurück. Und das ist, weil ich nicht anders kann, als ich muss immer wieder ein bisschen aufstehen, etwas machen und meistens ist es einfach am Klavier oder an der Gitarre dann. Zum Glück ist es noch nie so gut, dass ich gesagt habe, dass ich muss, ich darf jetzt das nicht machen oder dort nicht machen. Irgendwie, ich finde immer Zeit für irgendetwas. Das ist auch etwas, wo ich wie sage, ja, es kann Phasen geben, wo man zum Beispiel auch die Privaten treffen, quasi in der Freizeit mit dem Sozialumfeld, das ist etwas, wo man noch gar noch nicht geredet hat. Das ist ja auch etwas, wo vor allem Menschen, die viel zu tun haben, trotzdem auch pflegen müssen. Und dort natürlich gibt es so Phasen, wo man dort muss reduzieren muss. Das heisst, hey, ja, ich komme am Freitagabend in die Bar, aber ich bleibe vielleicht nur bis um 10 Uhr, weil ich muss am nächsten Tag muss ich fit sein für die Probe, wenn es einen Probesamstag gibt. So reduzieren und nicht vollumfänglich. Ich bin eben, das mit der ganzen rigiden Planung, das sind für mich immer so extreme Massnahmen, zumindest etwas unter Kontrolle zu bekommen, wo vielfach gar nicht in unserer Kontrolle ist, aber dass man dann sagt, hey, jetzt kann ich mich mit gar niemandem treffen. So immer eine Zeit haben für eine Kaffeepause. Ich glaube, das ist das, was mich immer ein bisschen durch den ganzen Stress immer durchbringt, wo ich dann immer kurz durchschnaufe und hören, wie es anderen geht, erzählen, wie es mir geht oder was einen sonst so beschäftigt, was auch immer man für ein Kaffeegespräch hat oder so. Aber dort würde ich einem raten, dass man das nie reduzieren, was das soziale Umfeld angeht, wenn es einem gut tut.
Mhm. Also ich höre eigentlich generell so ein bisschen aus deiner Antwort heraus, dass es viel so um Gönnen geht. Also du gönnst dir deine sozialen Kontakte, weil dir das gut tut, aber du gönnst dir eben auch die Zeit mit der Musik, mhm. weil dir das gut tut. Und du hast ja auch vorhin gesagt, man muss immer Zeit haben quasi für die Kaffeepause. Mhm. Und ich denke, was ich jetzt daraus höre, und du kannst mich gerne korrigieren, wenn das falsch interpretiert ist, ich denke, es geht einfach darum, dass man sich in dem Fall Zeit schafft, für das, was man will. Mhm. Dass man auch dahinter steht, dass man eben auch erkennt, was tut einem gut. Und im zweiten Schritt tut man das quasi so umsetzen und so ein bisschen erkennen und eben so Zeit dafür schaffen. Und ich denke, ich finde es eben so schön, wie sich in unserem Gespräch immer wieder so ein bisschen so Tipps entwickeln, mhm. wo man kann direkt den Studenten weitergeben. Weil ich denke, das ist auch ganz wichtig. Also nur ein schneller Einwurf. Es gibt ja zurzeit so einen Trend auf Social Media, also der ist schon ein bisschen, besteht schon ein bisschen länger. Da geht es eigentlich so darum, dass man 8 bis 12 Stunden am Stück lernt. Und da geht es eigentlich nicht so wirklich ums Belohnen. Also gerade bei 12 Stunden, wenn man dann auch noch pausiert und dann wirklich schaut, dass man 12 Stunden reine Lernzeit hat, dann kommt man eigentlich fast zu nichts. Also dann tut man vielleicht noch ein bisschen den Haushalt machen in der Pause und dann ist eigentlich der Tag vorbei. Und ich denke, deine Methode ist eigentlich die viel schönere. Und sie geht so ein bisschen gegen unsere Leistungsgesellschaft-Mentalität. Und zwar in einer ganz guten Art, weil du bist ja trotzdem produktiv, oder? Aber du geniessest eben auch dein Leben. Und das ist, ich würde jetzt mit dem ein riesiges Feld auftun, aber nur ganz kurz. Ich denke, die Menschen wollen produktiv sein, weil sie sich davon ein glücklicheres Leben versprechen. Aber sie sind nicht produktiv, wenn sie jahrelang 12, also sie sind nicht glücklich, meine ich, wenn sie jahrelang 12 Stunden am Tag arbeiten. Und es ist auch irgendwie so eine falsche Idee, dass man meint, ich muss das jetzt 3 Jahre so durchziehen und nachher ist es dann gut. Weil bei dir ist es so ein Jetzt, bei dir ist es nicht ein Nachher, sondern ein Jetzt. Also so ein bisschen jetzt mach. du schaust quasi wie täglich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass du zu der Musik kommst.